Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Lord Byron war bereits zu Lebzeiten neben Goethe der populärste Autor Europas. Mit seinen Werken und seinem skandalösen Lebensstil sorgte er Anfang des 19. Jahrhunderts für Aufsehen. Lord Byron war vieles: Dandy, Dichter und Freiheitskämpfer. 3 Jahre von 1816 bis 1819 verbrachte er in Venedig. Sie bedeuteten einen Wendepunkt für sein dichterisches Werk.
It's interesting in so many different ways. Byron's life is always interesting.
Byrons Leben ist in jeder Hinsicht interessant. Es gibt nichts Langweiliges in seiner Biografie. Aber diese 3 Jahre, die er in Venedig verbracht hat, waren entscheidend für die Entwicklung seiner Dichtung.
Oh, Venice, Venice.
Oh, Venedig, Venedig.
When thy marble walls are level with the waters.
Wenn zerfallen im Wasser liegen wird dein Marmorbau, dann wird um deine halb versunkenen Hallen.
There shall be a cry of nations o'er thy sunken halls.
Ein Schrei von Völkern durch die Brandung schallen. Ein Klageruf am dunklen Meeresblau.
A loud lament along the sweeping sea.
1818 verfasst Lord Byron seine romantische Ode über Venedig. Eine leidenschaftliche und wortgewaltige Beschwörung der untergegangenen, mächtigen und freien Republik.
If I, a northern wanderer, weep for thee,
ich wein um dich, der Gast aus fremdem Bau.
What should thy sons do? Anything but weep.
Was soll dein Eigenvolk? Nur weinen nicht. Und ach, es murrt nur, wie ein Schläfer spricht.
And yet they only murmur in their sleep.
3 Jahre verbringt der englische Poet in der Lagunenstadt und schreibt seinen Namen in ihre Geschichte ein.
In Venedig war er eine Berühmtheit.
Erläutert der italienische Byron-Biograf Vincenzo Patanè.
Le persone si raccontavano.
Die Leute haben sich die Geschichten und Abenteuer des englischen Lords erzählt und sogar Wetten abgeschlossen, wie lange seine Liebschaften halten. Und der Klatsch der Gondoliere hat die Geschichten in der ganzen Stadt verbreitet und darüber hinaus.
Byrons Venedig wird, kaum ist der Dichter im November 1816 angekommen, zum Ziel für Reisende aus ganz Europa.
Byron hat, könnte man sagen, dem Mythos Venedig den entscheidenden Schub verpasst.
Erklärt der Biograf, denn neben Goethe ist Lord Byron der bekannteste und umstrittenste Bestsellerautor zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Pilger, Popstar, Poet. Lord Byron in Venedig. Von Noemi Schneider.
Soll ich Sie mit Eure Lordschaft ansprechen?
Natürlich, das muss sein. Nur weil ich tot bin, sind wir nicht alle gleich. Es gibt Unterschiede, und das ist gut so. Ich bin Lord George Gordon Noel Byron der VI.
2021 veröffentlichte Vincenzo Patanè ein unmögliches Interview mit seiner Lordschaft, ein Intervista Impossibile. Inspiriert von der gleichnamigen Serie des Radiosenders Rai aus den 1970er Jahren, die in Italien Kultstatus hat. Darin befragen Intellektuelle die Geister verstorbener Geistesgrößen.
Was war, abgesehen von den Büchern, der Hauptgrund für Ihren Erfolg?
Was für eine Frage. Das war ich. Der Dreh- und Angelpunkt von allem. Ich war umwerfend, ja geradezu schockierend schön. Und ich verströmte, so sagten alle, einen unwiderstehlichen Charme. Es gab eine regelrechte Byron-Manie, wie meine Frau Annabella es nannte. Mein Porträt war überall, auf Büchern, Teetassen, Tellern, Uhren, Kamelen und vielem mehr.
Auch wenn es sich um ein fiktives Interview handelt, untertreibt seine Lordschaft nicht.
Das Tagesgespräch dreht sich hier im Moment nicht um die aktuelle Kriegssituation in Portugal und Spanien.
Schreibt die Herzogin von Devonshire in einem Brief an ihren Sohn im Frühjahr 1812.
Von wem hier jeder spricht, wer bewundert und angebetet wird, das ist Lord Byron. Sein Gedicht liegt auf jedem Tisch. Alle Männer sind eifersüchtig auf ihn und alle Frauen aufeinander.
Und vom Autor selbst ist der Ausspruch:
Ich wachte eines Morgens auf und war berühmt.
Überliefert.
Ein Jüngling lebte einst an Englands Küste, der an der Tugend kein Vergnügen fand.
Das Werk, das Lord Byron 1812 den Durchbruch verschafft und auf jedem Tisch liegt, ist Childe Harolds Pilgerfahrt.
In Schwelgen bracht er seine Tage hin und Wüste und hob mit Lärm der stillen Nacht Gewand. Ach, sein Getreibe roch nach Schimpf und Schand.
Im Zentrum des vierteiligen Versepos steht der kriegsmüde und lasterhafte Childe, zu Deutsch Junker Harold, ein alter Ego des Dichters, der, von Melancholie, Weltschmerz und Überdruss geplagt wie sein Verfasser, Ablenkung auf Reisen sucht und findet.
Er war gewillt, die Heimat zu verlassen. Weit übers Meer zum Süden zog es ihn. Der Freuden satt, wollt er nun Weh umfassen. Er floh, zu wechseln nur, selbst nach der Hölle Gassen.
Childe Harold ist der erste archetypische Byronsche Held, ein lasterhafter Romantiker, der schließlich ebenso wie sein Schöpfer in Venedig landet. Allerdings befindet sich Junker Harold im Gegensatz zu seiner Lordschaft nicht auf der Flucht. Im April 1816, kurz nach der Geburt seiner Tochter Ada und der Trennung von seiner Ehefrau Annabel Milbank, verlässt der sechste Baron Byron of Rochdale mit 28 Jahren seine Heimat England und kehrt nie wieder zurück. Gerüchte über das anstößige Verhältnis des Lords zu seiner verheirateten Halbschwester Augusta und seine homosexuellen Neigungen haben Annabella und die Londoner Gesellschaft gegen ihn aufgebracht. Byrons Versuch, seine Ehe der Form halber zu retten, scheitert am Widerstand seiner Frau. Dieselbe Gesellschaft, die dem unkonventionellen Libertin gestern noch zugejubelt hat, zeigt sich jetzt, nach dem inzestuösen Tabubruch, unerbittlich, sodass der Lord keinen anderen Ausweg sieht, als das Land zu verlassen. Kurz vor seiner Abreise schreibt er an seine Frau:
Wo immer ich auch hingehe, und ich gehe weit weg, du und ich, wir können uns nie mehr in dieser Welt begegnen. Und auch in der nächsten nicht.
Über Belgien und Deutschland reist Byron gemeinsam mit dem jungen Arzt John Polidori und drei Bediensteten in die Schweiz. Den verregneten Sommer verbringt er am Genfer See, wo er auf den Dichter Percy Bysshe Shelley und dessen Verlobte Mary sowie deren Stiefschwester Claire Clermont trifft, die ebenfalls aus dem engen Korsett der Londoner Gesellschaft geflohen sind. Der Sommer 1816 in der von Byron gemieteten Villa Diodati am Genfer See geht in die Literaturgeschichte ein, denn dort verfasst Mary Shelley den ersten Entwurf ihres Schauerromans Frankenstein oder der moderne Prometheus. Anfang Oktober bricht Byron gemeinsam mit seinem Studienfreund John Cam Hobhouse nach Italien auf. Am 10. November 1816 erreichen sie die Lagunenstadt.
Ich habe die Absicht, den Winter über in Venedig zu bleiben,
schreibt er kurz nach der Ankunft an den Schriftsteller Thomas Moore.
Es ist ein poetischer Ort. Ich habe mich gegen ihn bisher noch nicht in Versen versündigt. Ich weiß auch nicht, ob ich es tun werde, da ich klanglos geworden bin, seit ich die Alpen überquert habe.
Doch es dauert nicht lange, bis Byron Worte findet, um der Serenissima ein poetisches Denkmal zu setzen.
I stood in Venice on the bridge of sighs.
Ich lehnte auf Venedigs Seufzerbrücke, an deren Enden Kerker und Palast. Ich sah, wie aus der See in seinem Glücke es einst sich hob, mit Zauberschlage fasst. Von 1000 Jahren fühlt ich mich erfasst.
A 1000 years, their cloudy wings expand around me.
Der vierte Gesang von Childe Harolds Pilgerfahrt wird zur Pflichtlektüre für Venedigreisende im 19. Jahrhundert.
Die Leute kamen mit einem Baedeker und einer Ausgabe von Childe Harolds Pilgerfahrt nach Venedig.
Der britische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Gregory Dowling lebt seit den 1980er Jahren in Venedig. Er ist Gründungsmitglied der italienischen Byron-Gesellschaft und unterrichtet englische und amerikanische Literaturgeschichte an der Universität Ca' Foscari.
If you go to the Tate Gallery, the Tate Britain.
Wenn man die Tate Britain besucht, kann man dort ein Gemälde der Seufzerbrücke von Turner sehen. Als ich dort war, befand sich unter dem Bild ein Hinweis, der besagte, dass der Name Seufzerbrücke eine Erfindung Lord Byrons sei. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist mit Sicherheit etwas Wahres dran. Insofern vielleicht, als dass die Seufzerbrücke erst durch Byron so berühmt wurde.
Byrons Wirkung auf Venedig ist enorm. Aber die Stadt wirkt auch entscheidend auf den Dichter und sein Werk.
In dieser Zeit hat er ein Karnevalsgedicht verfasst, das einen Wendepunkt in seinem Schaffen darstellt. Und das ist das satirisch-ironische Gedicht Beppo über das Venedig, in dem er lebte, und die Kreise, in denen er sich bewegte. Gesellschaftsdichtung im besten Sinne.
Von allen Städten, wo der Karneval am allerschönsten war von alters her, durch Sang und Tanz, Musik und Maskenball, durch Serenaden, Puppenspiel und mehr, als mir hier einfällt, war auf jeden Fall Venedig wohl die glänzendste. Das Meer, beherrschend, strahlt es grad im schönsten Lichte zur Zeit von meiner jetzigen Geschichte.
Zum ersten Mal verwendet Byron in Beppo die aus der Renaissance stammende italienische Strophenform Ottava Rima, eine achtzeilige Oktave mit fünfhebigen Jampen, die im Schema AB, 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 CC gereimt werden.
The main point was his discovery of this Italian form Ottava Rima.
Das Entscheidende war Byrons Entdeckung dieser italienischen Strophenform Ottava Rima, denn sie ermöglichte es ihm erstmalig so zu schreiben, wie er spricht. Im selben unterhaltsamen Ton, den wir aus seinen Briefen kennen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte seine Dichtung eine vollkommen andere Tonlage als die Briefe. Aber wenn man Beppo liest, dann hat man plötzlich das Gefühl, Byron sprechen zu hören.
You think, yes, I'm listening to Byron talking.
Selbstironisch kommentiert Byron in Beppo nämlich auch immer wieder seine eigene Rolle als Verseschmieder.
Doch ich bin nur ein namenloses Wesen, ein ruinierter Dandy im Exil. Ich muss in Walkers Lexikon nachlesen und Reime suchen für dies Versespiel.
Byrons Beppo steht auch im Zentrum der regen Abschlussdiskussion der vierten Byron-Konferenz, die im Januar 2024 an der venezianischen Universität Ca' Foscari stattfand. Unter dem Motto Byron Now versammelten sich internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Venedig, um die Bedeutung des englischen Dichters für die Gegenwart zu diskutieren.
The Romantics invented us.
Die Romantiker haben uns erfunden,
erklärt die italienische Literaturwissenschaftlerin Valentina Varinelli aus Mailand.
Die Romantiker sind die ersten wirklich modernen Menschen in Westeuropa. Ihre Interessen sind unseren sehr viel ähnlicher als denen der vorherigen Generation. Byron beispielsweise liebte das Schwimmen. Die Leute schwammen damals nicht zum Spaß. Die meisten Leute konnten gar nicht schwimmen. Byron hat aus dem Schwimmen eine Sportart gemacht und war sehr stolz darauf. Die Romantiker haben die Alpen entdeckt, die Berge. Die Italiener, Schweizer und Österreicher haben sich damals nicht für die Alpen interessiert. Sie waren keine Bergsteiger.
Eigentlich ist Valentina Varinelli Expertin für Percy und Mary Shelley. Doch während ihrer Arbeit im umfangreichen Archiv des Keats-Shelley-Hauses in Rom stieß sie unverhofft auf einen bisher unveröffentlichten Brief Lord Byrons an Mary Shelleys Vater, den Schriftsteller William Godwin.
Heutzutage entdeckt man sehr selten neue Dokumente aus dieser Zeit. Wir meinen, alles zu wissen und alles erschlossen zu haben, die Gedichte, Briefe und Tagebücher. Wenn wir dennoch etwas finden, und sei es nur ein kurzer Brief mit einem unbedeutenden Inhalt, dann ist das ziemlich aufregend.
Die Begeisterung der italienischen Literaturwissenschaftlerin für die romantischen Dichterinnen und Dichter kennt keine Grenzen.
These writers in particular, the
Die romantischen Dichter bereisten Italien. Und als Italienerin liebe ich es, ihnen hinterherzureisen. Nach Venedig zu kommen und zu lesen, was Byron über Venedig geschrieben hat. Und zu sehen, ob ich noch Spuren von Byrons Venedig im Venedig des 21. Jahrhunderts entdecken kann.
In 21st Century Venice.
Eigentlich hat Byron nicht vor, in Venedig sesshaft zu werden. Doch die Stadt erweist sich als nahezu perfekt für ihn.
Er hat dort eine Welt vorgefunden, die wie für ihn gemacht zu sein schien.
Erläutert der italienische Byron-Biograf Vincenzo Patanè, der selbst seit fast 40 Jahren in Venedig lebt.
Era un mondo.
Eine Welt, in der die sozialen Klassen nicht getrennt waren, denn die venezianischen Patrizier und die Leute aus dem Volk lebten alle zusammen auf begrenztem Raum. Er hatte Kontakt zur Aristokratie und zu den einfachen Leuten, und genau das hat er sehr geschätzt.
Venedig ist im Jahr 1816 eine ziemlich heruntergekommene Stadt, die unter österreichischer Besatzung steht. Tagsüber ist die Serenissima verschlafen. Nachts wird sie zum Spiel- und Ballsaal des europäischen Adels. In seinen Werken verarbeitet Byron diese beiden Aspekte der Stadt auf ganz unterschiedliche Weise.
There are these two ways in which he depicts the city. There's the Venice of Childe Harold, which is a rather solemn poem.
Da ist zum einen das Venedig aus Childe Harold, in dem Venedig als tote Stadt erscheint, denn es kommen darin keine lebendigen Venezianer vor. Byron beschreibt darin nur tote Venezianer oder bezieht sich auf literarische Figuren bei Thomas Otway oder Shakespeare. Und dann gibt es auf der anderen Seite das lebendige, das karnevaleske Venedig in Beppo. Es sind zwei vollkommen verschiedene Sichtweisen auf die Stadt und auch zwei vollkommen verschiedene poetische Formen. Ich denke, dass Beppo weitaus interessanter ist, auch wenn Childe Harolds Pilgerreise einen viel größeren Einfluss zu jener Zeit hatte. Darin gibt es zweifellos wundervolle Verse, aber es macht lange nicht so viel Spaß wie Beppo.
Meint der Literaturwissenschaftler Gregory Dowling. Mit Beppo legt Byron den Grundstein für sein ironisch-satirisches Meisterwerk Don Juan, das er ebenfalls in der italienischen Strophenform Ottava Rima verfasst. Was an sich schon ein Witz ist, denn bis dato war diese Form den ernsten, großen Heldenepen vorbehalten.
Der literarisch wertvollere Byron, aus meiner Sicht, das ist der Comic Byron, der Byron von Beppo und Don Juan. Und es war hier in Venedig, wo er damit begonnen hat, den Don Juan zu schreiben.
Auch der italienische Byron-Biograf Vincenzo Patanè schätzt den Satiriker weit mehr als den Romantiker.
Er hat die Romantik an einem bestimmten Punkt verlassen und sogar die Anhänger der Romantik als naiv und dumm bezeichnet. Der viel bessere Byron, aus meiner Sicht, ist der satirische Ironiker, den wir aus den Tagebüchern und Briefen kennen.
Venedig und ich verstehen uns sehr gut,
lässt Byron seinen Freund Douglas Kinnard im Januar 1817 wissen.
An den Vormittagen lerne ich Armenisch und an den Abenden gehe ich bisweilen aus und fröne stets dem Beischlaf. Der Karneval hat begonnen, doch der Zenit des Maskentreibens wird erst in einigen Wochen sein.
Von der Ponte della Paglia auf der Riva degli Schiavoni, von der aus täglich tausende Touristen die Seufzerbrücke fotografieren, sind es nur wenige Schritte zur Vaporetto-Haltestelle San Zaccaria. Von dort gelangt man in 15 Minuten auf die Klosterinsel San Lazzaro degli Armeni, die Byron regelmäßig besucht, um sich dem Studium der armenischen Sprache zu widmen.
Wenn du mich nach dem Beweggrund für das Erlernen dieser ausgefallenen Sprache fragst,
erläutert er seine Halbschwester Augusta.
So kann ich nur antworten, dass sie orientalisch und schwierig ist und mich beschäftigt. Was, so wie du meine östlich gerichtete und schwierige Art des Denkens kennst, genug der Gründe sind.
Seit 1717 beherbergt die kleine Insel San Lazzaro das Mutterhaus des Mechitaristenordens und gilt weltweit als eines der bedeutendsten Studienzentren der armenischen Kultur und Geschichte. Neben seinem Sprachstudium unterstützt Byron die Mönche, die im Besitz seiner Druckerpresse sind, bei der Korrektur und Veröffentlichung des ersten englisch-armenischen Wörterbuchs. Bis heute sind die Mönche sehr stolz auf den berühmten Gast. Eine verwitterte Marmortafel an der rot getünchten Klosterfassade erinnert an den
Poeta Inglese,
den englischen Poeten, der für die Befreiung Griechenlands starb. Seine Lordschaft hatte nämlich nicht vor, als schreibender Dandy zu enden, wie er seinem Freund Thomas Moore im Februar 1817 mitteilt.
Wenn ich noch 10 Jahre lebe, werden Sie freilich sehen, dass ich das eine oder andere tun werde, wenn die Zeiten und das Schicksal es erlauben, das, wie die Kosmogonie oder Erschaffung der Welt, die Philosophen aller Zeitalter verwundern wird. Doch ich zweifle, ob meine Konstitution so lange aushalten wird.
10 Jahre hat seine Lordschaft nicht mehr zu leben. Doch es bleibt ihm noch genug Zeit, um das eine oder andere zu tun.
If thou regrettest thy youth, why live? The land of honorable death is here. Up to the field and give away thy breath.
Wenn du um deine Jugend trauerst, warum dann leben? Das Land des ehrenvollen Todes, es liegt vor dir. Drum auf ins Feld. Der letzte Atemzug geschehe hier.
1823 schließt sich Lord Byron den griechischen Unabhängigkeitskämpfern an und stirbt am 19. April des darauffolgenden Jahres mit 36 Jahren als philhellenischer Held im westgriechischen Küstenort Mesolongi. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im Bett. Vermutlich an Malaria. Von San Lazzaro sind es nur ein paar Minuten zu Wasser bis zum Lido, der 11 Kilometer langen Insel, die die Lagune von Venedig zum offenen Meer hin begrenzt. Hier hatte Byron seine Pferde untergebracht.
Der Wasserlinie entlang näherte sich ein Reiter. 4, 5 Atemzüge und Schopenhauer konnte den Arm mit der Peitsche erkennen und dann, wie die Peitsche zuckte.
Im Roman des Schriftstellers Christoph Poschenrieder »Die Welt ist im Kopf« reist der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer nach Byrons Venedig. Bei einem romantischen Strandausflug mit seiner venezianischen Geliebten Teresa taucht der berühmte Reiter auf.
Mann und Pferd preschten in gestrecktem Galopp vorbei. Teresa schrak auf, riss das Tuch vom Gesicht, kniff die Augen zusammen und sah dem Reiter nach. »Ey, Milardo, ey«, rief sie, als bestünde die Möglichkeit, dass er die Zügel anzöge und vom Pferd stiege. »Schau doch, das ist Lord Byron, il famoso poeta inglese.« Schopenhauer ließ sich auf den Rücken fallen und schwieg, etwas verdrossen. Da führte er seine venezianische Dulcinea zum ersten Mal aus und die erste Ekstase, welche die Dame in seiner Gegenwart erschütterte, galt Byron.
Die Handlung des Romans ist frei erfunden. Verbrieft ist allerdings, dass Schopenhauer mit einem von Goethe verfassten, an Byron adressierten Empfehlungsschreiben in der Tasche im September 1818 in die Lagunenstadt aufbrach. Das Empfehlungsschreiben wurde jedoch nie übergeben.
The main entrance was this one, probably.
Seine erste Wohnung bezieht Byron im November 1816 in der Frezzeria, einer belebten Gasse hinter der Piazza San Marco, im Haus des Stoffhändlers Pietro Segatti. Heute befindet sich in den beiden oberen Stockwerken das Hotel Locanda Antica. Der Hotelbesitzer hatte keine Ahnung von dem berühmten Mieter, doch er zeigte sich sehr interessiert, als Vincenzo Patanè eines Tages vor seiner Tür stand. Seit 4 Jahren erinnert eine Gedenktafel im Treppenhaus an den Dichter.
Dunque, lì c'è la La placca che Gregory e io abbiamo, come si dice in inglese, barato.
Neben der Kaffeemaschine im Obergeschoss befindet sich die Reproduktion eines Porträts der 22-jährigen Ehefrau des Stoffhändlers Mariana Segatti, mit der Byron kurz nach seinem Einzug eine Liebschaft beginnt.
Wir haben ewige Treue beschlossen und ich bin verliebter denn je. Und so auch die Dame. Jedenfalls sagt sie das.
Schreibt Byron seiner Halbschwester. Marianas Ehemann drückt beide Augen zu. Für den Stoffhändler, der selbst seine Geliebte auf dem Festland hat, ist das Verhältnis kein Grund, dem englischen Aristokraten die Tür zu weisen. Außereheliche Beziehungen sind zu jener Zeit keine Seltenheit und werden in der italienischen Gesellschaft weitgehend nachsichtig toleriert. Ein Umstand, der Byron sehr zusagt.
Der allgemeine Stand der Moral hier ist so ziemlich der gleiche wie in den Zeiten des Dogen,
erläutert er seinem Verleger John Murray.
Eine Frau ist tugendhaft nach dem Kodex, die sich auf ihren Ehemann und einen Liebhaber beschränkt. Diejenigen, die zwei, drei oder mehr haben, sind ein bisschen wild.
Mit dem Einverständnis ihrer Ehemänner können sich auch italienische Aristokratinnen einen offiziellen Geliebten nehmen, einen sogenannten Cicibeo oder Cavalier Servente. Das Verhältnis zwischen Byron und Marianna besteht rund anderthalb Jahre, bis der Dichter in den standesgemäßen Palazzo Mocenigo am Canal Grande umzieht. Seine zweite längere Beziehung führt er teilweise parallel mit der 22-jährigen Bäckersfrau Margareta Cogni, genannt La Fornerina, die er als Haushälterin engagiert. Die leicht entflammbare Fornerina macht dem Hausherrn die Hölle heiß, wenn er zu lange ausbleibt. Nach einem Monat wird es dem Dichter zu bunt und er schickt sie wieder zurück zu ihrem Mann. Ihren melodramatischen Abgang dokumentierte er in einem Brief an seinen Verleger John Murray.
Sie ging, mit Messern und Rache drohend. Als ich am nächsten Tag beim Essen war, kam sie herein, nachdem sie als Auftakt eine Glastür aufgebrochen hatte, die von der Vorhalle unten zum Treppenhaus führte, und ging direkt auf den Tisch zu und riss mir das Messer aus der Hand, wobei sie mich leicht in den Daumen schnitt. Ich setzte mein Essen fort. Wir hörten großen Lärm. Ich ging hinaus und traf meine Leute im Treppenhaus, die sie die Treppe herauftrugen. Sie hatte sich in den Kanal gestürzt.
Der Schauplatz dieser und vieler weiterer venezianischer Episoden aus dem Leben seiner Lordschaft ist der imposante Palazzo Mocenigo aus dem 16. Jahrhundert am Canal Grande. Er befindet sich direkt gegenüber der Vaporetto-Haltestelle San Tomà. Von hier aus, wo Touristinnen und Einheimische auf den Wasserbus warten, ist die Marmortafel auf der Fassade gut zu sehen, die an den berühmten Mieter erinnert. Gemeinsam mit 14 Bediensteten und einer ganzen Menagerie bestehend aus Affen, Hunden, Krähen, einem Fuchs und einem Wolf, hauste Byron hier.
Eine Gondel strich träge vorüber. Der Wolf unten im Durchgang begann wieder zu heulen.
In seinem Roman »Die Welt ist im Kopf« beschreibt der Schriftsteller Christoph Poschenrieder die byronsche Legendenbildung à la Venezianer.
»Bei meiner Seele, was war das?« rief eine Frau, unter der niedrigen Gondelkabine unsichtbar. Der Ruderer beugte sich herab und sagte halblaut, »Hier wohnt der verrückte englische Poet, Poeta inglese stravagante.« Byron lauschte. Übers Wasser trugen Stimmen weit. Der Gondoliere flüsterte weiter. Er verwandelt sich in solchen Nächten in einen Wolf. Byron hörte die Frauenstimme ungläubig »Madai« ausrufen und es wurde so still wie zuvor. »Schön«, dachte er. »Wieder eine Legende.«
Zu Fuß erreicht man den Palazzo durch das Gassengewirr hinter der Accademia-Brücke.
Das ist der Eingang zum Palazzo Mocenigo. Aber Byron hat ihn vermutlich nie benutzt. Er hat den Palazzo immer nur von der Gondel aus betreten und verlassen.
Erklärt Gregory Dowling. Denn zu Fuß bewegt sich seine hinkende Lordschaft durch Venedig so gut wie nie. Seit seiner Geburt hat Byron einen verkrüppelten linken Fuß, der ihm zeitlebens beim Gehen Schmerzen bereitet und zudem seine Eitelkeit verletzt. Wenn er nicht in einer Gondel sitzt, schwimmt er durch die Kanäle und die Lagune. Nachts soll er die Angewohnheit gehabt haben, von den Conversazioni, den Gesellschaften, bis zu seinem Palazzo zurück zu schwimmen. Eine brennende Fackel auf einem Brett vor sich. So manches Fenster soll sich für ihn geöffnet haben. In Venedig werden Byron zahllose Affären nachgesagt, mit denen er sich auch in seinen Briefen brüstet. Um einen ungestörten Raum für seine Vergnügungen zu haben, mietet er, wie es damals Mode ist, ein Casino. Eine Wohnung, die nur dem Empfang von Frauen dient. Wo es sich genau befand, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Überliefert ist nur, dass sich vor der Tür regelmäßig Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten um die besten Plätze zankten. Über Byrons männliche Liebhaber in Venedig finden sich nur sehr wenige Aufzeichnungen. Obwohl Byron zu Frauen ein ambivalentes Verhältnis hat, verlässt er Venedig schließlich aus Liebe zu einer Frau.
Im vorherigen Monat habe ich mich in eine romagnolische Gräfin aus Ravenna verliebt,
berichtet er seinem Freund Douglas Kinnard Ende April 1819.
Die Gattin des Grafen Guiccioli, der 60 ist, das Mädchen 19. Ich bin teuflisch verliebt.
Die junge Gräfin Teresa Guiccioli hat Byron schon kurz nach seiner Ankunft in Venedig im Salon der Gräfin Albrizzi kennengelernt. Allerdings hat die erste Begegnung bei beiden keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zwei Jahre später, im Salon der Gräfin Marina Querini Benson, funkt es zwischen der 19-jährigen italienischen Adeligen und dem 31-jährigen englischen Lord.
Sie ist hübsch, hat aber keinen Takt, antwortet laut, wenn sie flüstern sollte. Heute schockierte sie eine gepflegte Gesellschaft, indem sie mir in vornehmlichem Ton »Mio Byron« zurief, unter dem tiefen Schweigen einer Gesprächspause der anderen Schwarzbasen, die große Augen machten und mit ihrem jeweiligen Serventi flüsterten.
Teresa ist nicht die Frau eines Stoffhändlers oder Bäckers. Sie ist mit dem 40 Jahre älteren, einflussreichen Grafen Alessandro Guiccioli verheiratet, der sich keine Hörner aufsetzen lässt.
Ich möchte mich nicht gern auf die Rolle eines regelrechten Cicibeo herunterdrücken lassen. Was soll ich tun? Ich bin verliebt und der wilden Konkubinate müde.
Nach einigem Hin und Her entschließt sich Byron, Teresa nach Ravenna zu folgen, um mit dem Einverständnis ihres Ehemanns ihr offizieller Geliebter zu werden.
Ich hatte nicht mehr die Absicht zu lieben. Auch hoffte ich nicht mehr, wieder geliebt zu werden,
gesteht er seiner Angebeteten.
Du hast alle meine Entschlüsse in die Flucht getrieben. Jetzt bin ich ganz dein. Ich will werden, was du wünschest.
Im Dezember 1819 verlässt Lord Byron Venedig. Sein Mythos und seine Werke bleiben in der Lagunenstadt zurück und tragen im Lauf der folgenden Jahrhunderte maßgeblich zur kulturgeschichtlichen Popularisierung der Serenissima bei. Denn
was ist Dichtung? Das Gefühl für eine vergangene Welt und eine künftige.
Pilger, Popstar, Poet. Lord Byron in Venedig von Noemi Schneider. Die Autorin dankt dem Deutschen Studienzentrum in Venedig und Gregory Dowling für die Unterstützung bei der Recherche. Es sprachen Veronika Bachfischer, Mirko Böttcher, Rosario Bona, Heino Rindler, Thorsten Föste und Barbara Becker. Regie Roman Ruthardt, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.